ich glaube nicht, dass das Christentum verschwindet, sondern wir wissen aus Diaspora-Gebieten, dass aus Skandinavien, Niederlande, aber auch aus Deutschland, dass es sich irgendwie stabilisiert. Prognosen sind immer schwierig, aber da scheint es sich auf einem Level zu stabilisieren, der immer nicht mehr schrumpft, sondern sogar für andere auch, nicht für Massenbewegungen, aber für Einzelne auch attraktiv wird. Ich glaube, das wird eben anders, wie man zum Glauben kommt, aber das wird nicht verschwinden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wo Gott keine Frage mehr ist. Im Gespräch mit dem Theologen Jan Loffelt zu kirchlicher Verkündigung und zur Zukunft des Christentums. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ihr hört mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Die jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, KMU, hat nicht nur erwiesen, dass unsere Gesellschaft säkularer geworden ist und es kaum Formen von Religiosität außerhalb der Religionsgemeinschaften gibt. Für viele Menschen fällt die Frage nach Gott schlicht aus. Was bedeutet das für die kirchliche Verkündigung wie auch für die Zukunft des Christentums? Dazu hört ihr jetzt gleich den in den Niederlanden lehrenden Theologen Jan Loffelt, der für das Juniheft der Herder-Korrespondenz einen Artikel zum Thema verfasst hat. Jan Loffelt ist davon überzeugt, dass es in den Kirchen angesichts der veränderten Situation ein Umdenken braucht. Man müsse erst einmal ernst nehmen, dass viele Menschen sich nicht als unheilbar religiös verstehen. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass die Zahl der Christen in Westeuropa bis auf das Niveau Null schrumpfen wird. Es gibt durchaus auch Chancen in dieser Entwicklung. Jan Loffelt ist Professor für praktische Theologie in Utrecht. Er ist einer der katholischen Fachvertreter im wissenschaftlichen Beirat der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die 2022 und 2023 erstmals ökumenisch durchgeführt wurde. Außerdem berät er auch die Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz und sein aktuelles Buch trägt den Titel »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt – Das Christentum vor der religiösen Indifferenz«. Jan Loffelt im Gespräch mit Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Loffelt, Ende vergangenen Jahres ist die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung erschienen, erstmals unter Beteiligung auch der katholischen Kirche. Sie sind Mitglied des Beirats für diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Was waren aus Ihrer Sicht die interessantesten Ergebnisse?
Die interessantesten Ergebnisse für uns im Beirat war erstmal die Erkenntnis, dass wir vorher eine Selbststudie gemacht haben. Also wir haben selber den Fragebogen ausgefüllt im Hinblick darauf, welche Ergebnisse wir erwarten, also eine Selbstprognose sozusagen. Und da lagen wir doch teilweise ziemlich daneben in unserer Einschätzung. Zum Beispiel bei der Frage, wie präsent sozusagen die Kirche noch, also nicht noch, sondern wie präsent die Kirche ist, etwa auch die örtliche Pastoral, gerade bei der Frage, wie viele auch nicht kirchlich daueraktive Menschen ehrenamtlich engagierte SeelsorgerInnen kennen, insbesondere in der evangelischen Kirche, auch den Pfarrer oder die Pfarrperson sozusagen. Also was das für ein großes Fund, wenn man so will, ist, was wir in der territorialen Pastoral gerade an personalem Angebot haben, natürlich auch institutionell, aber das Personal ist doch nochmal sehr, sehr stark, stieß das raus, aber eben auch die hohe Wertschätzung, die, ich sag mal, unser diakonisches Engagement hat, da wird nochmal sehr stark unterschieden zwischen dem Image, das die Kirche hat als Institution in der Gesellschaft und dem, was Institutionen haben. Haben wir gedacht, das färbt auf die Institutionen ab, also dass man sagt, ich gebe jetzt nicht mehr meine Kinder in kirchlichen Kindergarten aufgrund dieser Dinge, die mit der Kirche sowieso, von der Kirche sowieso bekannt sind. Und natürlich, wo wir uns auch sehr vertan haben, war dann tatsächlich die Aussage, dass oder die der Wert, wie säkular unsere Gesellschaft schon ist. Also wie stark, man kann ja sogar von 65% davon ausgehen, Menschen, die mit Religion an sich, also dass wir nicht nur eine Transformation der Kirchengestalt haben, eine Kirchenkrise haben, sondern dass darunter nochmal eine stärkere Transformation auch dessen liegt, was überhaupt für Menschen, ich sag mal, aus dem transzendenten Set und aus aus dem, was der Glaube, den Glaube der Christen ausmacht, für Menschen überhaupt noch auf der lebensweltlichen Ebene eine Bedeutung hat. Und das hat, da haben wir wirklich daneben gelegen, ja.
Trifft das denn auf alle Generationen gleichermaßen zu?
Nee, da haben wir eben eine, das ist ein Kohortenphänomen, nennt man das in der Religionssoziologie. Also man kann eigentlich sagen, je älter, desto stärker auch noch religiös. Und das war eben auch noch eine Erkenntnis, dass Religiosität vor allen Dingen auch institutionell nochmal stärker, also einen stärkeren Bewahrungswert hat, auch durch die Generationen, und sie eben außerinstitutionell verflüchtigt. Man hat ja damals gedacht, also in den 70er, 80er Jahren, dass das eigentliche religiöse Feld außerhalb der Kirchen ist, und Leute, die aus der Kirche rausgehen, das als Befreiung sehen, um ihre Religiosität endlich auch frei leben zu können. Und das scheint wirklich auch ein Kohortenphänomen zu sein. Also das ist die Generation sozusagen derjenigen gewesen, die jetzt so, ich sag mal, um die 70 ist. Dann haben wir in Deutschland gerade nochmal eine sehr starke kirchliche Sozialisation. Das war auch im Katholikentag jetzt in Erfurt nochmal deutlich sichtbar. Der sogenannten Babyboomer-Generation. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden gar nicht mehr. Da ist diese Generation gar nicht mehr kirchlich gebunden gewesen. Bei uns fängt das sozusagen nach der Babyboomer-Generation, wenn man so will, meine Generation, fängt das an. Also wenn ich das biografisch verorte, dann war ich auch schon mit vielleicht ein, zwei in meiner Abiturientia der Einzige, der überhaupt noch kirchlich engagiert war. Das fängt mit dieser Generation an und setzt sich nochmal verstärkt dann auch den Generationen darunter fort, also YZ und so weiter. Das kann man schon sehen. Und das ist aber auch global sichtbar, also international spricht man von einem sogenannten Age Gap. Also das Pew-Institut in Washington sagte, der Age Gap ist die Aussage global, dass Menschen über 40 viel religiöser sind, als ihre Kinder es heute sind, genau. Also im Alter ihrer Kinder viel religiöser noch waren, als ihre Kinder es heute sind.
Was heißt das denn lebensweltlich? Also was verändert sich da?
Also das ist auch ein interessanter Wert aus der KMU, dass das Gespräch zum Beispiel über Religion und religiöse Themen und sogenannte letzte Fragen eigentlich bis zu 70% gar nicht oder fast nicht mehr stattfindet. Ja, also die Frage ist das mal ganz, ganz einfach. Die Frage nach, über ein Leben nach dem Tod. Was passiert dann? Das erleben wir ja auch im Sektor der Begräbnispastoral. Das ist überhaupt keine große Frage mehr. Auch wenn Sie schauen, welcher Transzendenzbezug überhaupt noch in Todesanzeigen auftritt, dann ist das also sehr, sehr minimal. Vielleicht steht da noch drunter, wir beten für oder so, aber meistens ist das doch sehr stark auch, sag mal, ich würde fast sagen, naturreligiös, oder in unseren Herzen lebst du weiter, oder wir sind dankbar für unsere gemeinsame Zeit, wir werden dich nicht vergessen und so. Das bleibt sehr, sehr immanent alles. Und das ist zum Beispiel auch religionssoziologisch einer der wichtigsten Marker, dieser Bereich der Abschieds- und Trauerpastoral, wenn man so will, wo auch ReligionssoziologInnen sagen, da sieht man schon am stärksten, gerade wenn es um die großen Fragen geht, wie lebensweltlich irrelevant geht, oder wenn die großen Kontingenzen sozusagen begangen werden, dass selbst da der Rückgriff auf Religion, das dachte man ja lange, auch nicht mehr stattfindet.
Warum funktioniert das nicht? Was sind sozusagen die Schwächen von individualisierter Religiosität?
Wenn das Religiosität ist, dann, also ich bin da immer etwas vorsichtig, weil die Leute würden sich ja selber nicht als religiös bezeichnen. Ich glaube, es kommt, ich habe gestern Abend noch mit einem Historiker auch telefoniert, der sagte, und hat sich die KMU-Daten auch nochmal angeguckt, sagte, man muss natürlich Generationen von Historikern irgendwann in 100 Jahren mal sagen, aber das ist schon auch ein Bruch, dass die transzendenten Deutungsbezüge auch in der größten Kontingenzerfahrung, siehe Corona, ja, da waren es die VirologInnen, die das gedeutet haben, und die Frage war, wie kommen wir schnell wieder raus? Und heute denken ganz viele eben nicht mehr gerne an Corona, es ist fast alles weg, auch die Lehrerfahrung, dass auch die großen Kontingenzen sozusagen nicht mehr die Kraft haben, die großen Fragen wachzurufen. Das müssen wir, glaube ich, als historischen Bruch vielleicht oder zumindest als Novum sehen. Ich würde sagen, das hat sich über Jahrhunderte schon angedeutet, weil eben also mit Charles Taylor Lebensfülle immer stärker etwas wurde, was sich im Immanenten vollumfänglich erleben ließ. Und dann irgendwann in den Niederlanden haben wir jetzt eine Euthanasiegesetzgebung, wo dann Leute mit 75 sagen können, ich habe ein gutes Leben gehabt Und jetzt, zum Beispiel als Ehepaar, beantragen wir Euthanasie, weil jetzt wird das Leben nur noch beschwerlich, älter werden ist nicht schön und außerdem fallen wir anderen zur Last und das möchten wir nicht. Also, dass man wirklich radikal die Immanenz sozusagen ausweicht.
Was heißt das für Kirche, Verkündigung, Theologie? Es ist ja eigentlich bis zuletzt immer davon die Rede gewesen, der Mensch ist unheilbar religiös. Es gibt ein religiöses Bedürfnis, die Sehnsüchte sind da, man muss sie nur richtig stillen und das kirchliche Angebot entsprechend verbessern und dann wird auch die Kirchenbindung wieder zunehmen und die Religiosität der Menschen erblühen.
Genau, das ist sozusagen das alte Paradigma, wenn man so will, oder das Paradigma des 20. Jahrhunderts, was ja schon eine Innovation war. Wenn man schaut, wo das herkommt, also Karl Rahner, den Menschen als Hörenden aufzufassen, Hörer des Wortes, seine Dissertation, und das hat ja bis ins Konzil geschafft, dass man sagt, die Frage, die schlummert im Menschen, und Rahner, sie können es überall finden. Also das ist sozusagen das große Vorzeichen vor der Klammer der Theologie des 20. Jahrhunderts. Und sie hat abgelöst natürlich diese dunkle Sündenfixierung und diese dunkle Sündentheologie. Aber sie ist defizitorientiert geblieben. Das ist interessant. Sie hat nämlich sozusagen nicht eine Sünde in erster Linie Menschen verortet, sondern eine Frage. Und dann sagt Gaudium et Spes, sagt dann, die der Mensch dunkel spürt. Ja, und Ratzinger sagt das so ähnlich in der Einführung ins Christentum, ja. Also da ist etwas, dass so dieses augustinische, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und das ist sozusagen das Vorzeichen vor der Klammer. Und wenn Sie fragen, was ändert sich, dann glaube ich, kann man das ganz formal, logisch, mathematisch sagen, mit dem Vorzeichen der Klammer verändert sich alles, was in der Klammer steht. Also wenn wir dieses Vorzeichen nicht mehr setzen können oder als gesetzt annehmen können, dass diese nicht die Sünde in erster Linie, sondern die Frage im Menschen ruht und wabert und lebendig ist und sozusagen ihren Weg sucht und wir dann darauf ein passgenaues Angebot finden müssen, dann stehen wir halt vor ganz, ganz neuen Voraussetzungen. Und das heißt, dann müssen wir nochmal ganz anders gucken, wie wir sozusagen mit diesen ganzen Korrelationsannahmen oder korrespondenztheoretischen Annahmen umgehen, weil sie eben nicht mehr greifen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für die zumindest die Pastoraltheologie, aber ich glaube, es ist auch für die Systematik eine Herausforderung, zumindest wenn ich mit Kolleginnen da spreche, die sehen das auch als große Herausforderung, da eine ganz andere Prämisse zu setzen. Und ich würde sagen, es ist einfach nicht diese Bedürfnisprämisse, ob ich Bedürfnis ja sündentheologisch oder als Frage verstehe, also diese defizitorientierte Perspektive, dem Menschen fehlt was wir haben, sondern ist eine Diversitätsprämisse. Nämlich die Frage danach, Menschen sind divers. Es gibt ja immer noch Menschen, die die Frage haben. Und es gibt auch Menschen, so wie bei unseren Studierenden in den Niederlanden, Menschen, die sich auch intellektuell dem Glauben nähern. Aber die meisten, ist doch sehr neu, aber die meisten nähern sich, wie der alte Rahner dann auch sagte, über eine Erfahrung, über etwas, dass sie auf einmal die Frage sozusagen bekommen haben, existenziell, die sie vorher nicht hatten. Ich glaube, das sind ganz neue Prämissen oder ganz neue Zusammenhänge, die wir auch aus der Praxis lernen können, wie das heute funktioniert.
Ich würde trotzdem gerne noch einmal nachfragen. Sie haben vorhin zwar schon auch über das Thema Tod und sozusagen die Betrachtung des eigenen Lebens gesprochen, wenn man jetzt an Änderungen in der Bestattungskultur denkt. Könnte es nicht trotzdem sein, dass einfach sich das insofern geändert hat, als man nicht mehr den sonntäglichen Gottesdienst braucht, das regelmäßige Gebet, aber es eben doch, wie Liturgiewissenschaftler beobachtet haben, stärker über den Jahreszyklus geht, dass Menschen sich für spirituelle Themen interessieren. Möglicherweise ja dann auch bei manchen Menschen das über Jahre ausfällt und trotzdem sozusagen zwischen dem Lebensbeginn und dem Lebensende dann sowas wie eine religiöse Deutung eher aufdrängt oder sich diese Fragen eher stellen.
Also das würde ich nie ausschließen. Unsere Zeit ist so divers und komplex, dass man das nie ausschließen kann. Und man kann das einfach nie mehr als universale Prämisse setzen, sondern das Universale, oder es geht auch quantitativ eher in die andere Richtung, kann man sagen. Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Wir haben ja in der KMU auch gemessen, dass die Kasualie nach wie vor eine sehr, sehr hohe Attraktivität haben. Meine Vermutung dazu wäre, dass es natürlich ein Urbedürfnis nach Ritual und nach Narration des eigenen Lebens gibt. Und da deuten sich, da sind sozusagen die Rituale eins zu eins in allen Kulturen, dass der Punkt, wo das passiert, eben die Rite Passage, wenn Dinge sich verändern, wenn das Leben in eine andere Phase kommt und so weiter. Und aus meiner eigenen Praxis mache ich das häufig so, wenn ich Kinder taufe, dass ich den Eltern sage, schreibt doch Fürbitten für eure Kinder. Nehmt die Bitte nicht aus dem Internet, sondern schreibt Fürbitten. Und dann sind das meistens so 6 Bitten, wenn sie 2 oder 3 Kinder haben, die getauft werden. Und das Interessante ist, dass so 2 bis 3 Bitten sich noch sozusagen an die Transzendenz richten. Ne? Lieber Gott, wir bitten dich, dass unsere Tochter, dass wie auch immer, gute Freunde findet. Aber es gibt die andere Hälfte, bleibt im immanenten Rahmen. Franziska, wir wünschen dir gute Freunde, zum Beispiel. Ne? Also da merkt man, dass da tatsächlich eine Verschiebung stattfindet. Das müsste man natürlich nochmal alles untersuchen. Aber dieses Jahreskreis Christentum, wenn man so will, finde ich sehr sympathisch. Und das ist eine ganz wichtige Andockstelle, auch nochmal das andere einzuspielen in aller Freiheit. Da merken wir zum Beispiel auch Weihnachten, dass die feiern, je mehr transzendenzorientiert sind, wie eine klassische Christenmette, ein klassisches Hochamt, auch immer mehr die Kerngemeinde betreffen. Und die offenen Feiern, zum Beispiel die Kinderchristmette oder die Krippenfeiern oder ganz offene Kirchen gibt's ja auch am Heiligabend, ne? Dass das genau für die Leute dann auch reicht, ne? Wenn dann die Geschichte erzählt wird von Weihnachten und sie ihre Jahreskreisgeschichte damit irgendwie verbinden können.
Was heißt das denn für kirchliche Verkündigung? Was sind da Ihre Empfehlungen?
Erstmal eben die Prämisse zu ändern, weil ich mich damit, glaube ich, selber auch entlaste in der Seelsorge. Dass es eben nicht an mir liegt, weil ich die Frage nicht zu wecken weiß, beziehungsweise die ist ganz, ganz weit weg. Ich sage nicht, die Frage ist nicht da, sondern sie ist entweder ganz verdeckt oder die Antenne wird nicht ausgefahren. Es gibt keine Notwendigkeit, diese Antenne auszufahren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, Orte und Gelegenheiten zu schaffen, wo wir mit unserer Narration, mit unseren Ritualen, mit allem, was wir ja auch gut können und wo Leute etwa im Kasualbereich auch eine hohe Nachfrage haben, da auf unaufdringliche Weise, und ich glaube, das geht in pluralistischen Zusammenhängen auch immer besser, auch nochmal deutlich auf sympathische und gekonnte Weise von dem zu erzählen, was dieses Ritual für uns bedeutet, wo das herkommt und so weiter. Also meine Erfahrung ist, wenn man das nicht zu aufdringlich tut und auch kurz tut und auch nicht zu tiefschürfend tut, dass Menschen dann auch zumindest für 2, 3 Minuten zuhören. Und das, glaube ich, muss man dann auch wieder dem lieben Gott überlassen, gnadentheologisch, was daraus wird. Ich glaube, da kann was draus werden. Aber wie gesagt, wir haben es nicht in der Hand. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, was wir lernen können, auch sozusagen aus dieser Machbarkeit der unserer Fantasien, auch pastoral modernen Fantasien auszusteigen, dass wir das irgendwie in der Hand hätten, wie sich Zahlen entwickeln, wie Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Ich glaube, das sind Dinge, die von denen wir auch berechtigterweise aufgrund der Empirie, aber auch aufgrund guter Theologie, logischer Gründe ein bisschen uns von befreien können, um das so zu sagen. Ja.
Manche warnen ja davor, es gäbe jetzt so etwas wie eine Implosion von Kirchenbindung, Religiosität, Glaube. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch und denke, die Prozesse verlaufen doch vergleichsweise träge. Trotzdem ist klar, wir sind auf so einer Art abschüssigen Bahn. Wie weit wird das denn gehen? Kann man die Prognosen, die es gibt, einfach jetzt ein paar Jahrzehnte verlängern und irgendwann ist man beim Nullpunkt angekommen in Westeuropa, was das Christentum angeht?
Ich glaube nicht. Das wäre die alte Säkularisierungsthese, die sagt, je moderner wir werden, desto weniger Religion brauchen wir. Erstens ist moderner werden ist ein ambivalenter Begriff, weil es eben neue Kontingenzen gibt, die moderne oder die wir eben nicht in den Griff bekommen. Wer in den 90ern erlebt hat, dass wir dachten, es gäbe keinen Krieg mehr, ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Die ganze Klimakatastrophe ist sozusagen eine Folge auch unseres modernen Lebens. Also einmal stimmt das nicht. Aber auch so die Annahme, dass wir irgendwie dann Religion verschwinden würde, also der Nullpunkt da wäre, das stimmt auch nicht. Ich glaube, dass es eine bestimmte Form von Religiosität ist, nämlich eine Form von Religiosität, die wir gewohnt sind, also die ein Massenphänomen ist, die universale Fragen beantwortet, die jede und jeder hat oder ein universales Bedürfnis antreffen möchte, dass diese Form von Religiosität ist nicht mehr existieren wird, aber dass die Form einer Religiosität, ich möchte jetzt nicht so ein klassisches Entsteigungschristentum dem das Wort reden, aber zumindest wo eine ja Minderheit oder Diaspora oder wie auch immer, aber zumindest eine andere Sozialformation, die innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft lebt, dass das auch Chancen hat. Ich will nicht sagen, dass das übrig bleibt, das wäre so diese Restmetapher wieder, aber dass das große Chancen hat, nochmal auch etwa zum Beispiel, auch wenn man dieses schwierige Wort Glaubwürdigkeit nehmen will, glaubwürdiger zu sein, weil man eben auch machtpolitisch in der Gesellschaft eine ganz andere Rolle hat und da vielleicht nochmal anders wirken kann, als wenn man, gerade wie das in Deutschland ist, auch sehr, sehr stark in gesellschaftlichen Erwartungen ist oder meint, man müsse irgendwie irgendetwas tun, weil das erwartet wird, sondern ich glaube, man kann auch nochmal freier sein und fragen, was ist denn unser Auftrag in dieser Zeit vom Evangelium her? Und ich glaube nicht, dass das Christentum verschwindet, sondern wir wissen aus Diaspora-Gebieten, dass aus Skandinavien, Niederlande, aber aus Deutschland, dass es sich irgendwie stabilisiert. Prognosen sind immer schwierig, aber da scheint es sich auf einem Level zu stabilisieren, der immer nicht mehr schrumpft, sondern sogar für andere auch, nicht für Massenbewegungen, aber für Einzelne auch attraktiv wird. Wenn Sie schauen nach Erwachsenentaufen, Konversion, in den Niederlanden waren das im vergangenen Jahr 1000. In Frankreich ist es dann nochmal eine andere Situation, aber in Frankreich sind es unüberschaubar viele, wie ich jetzt auch hörte. Also ich glaube, das wird eben anders, wie man zum Glauben kommt, aber das wird nicht verschwinden.
Ja, Herr Lofelt, ganz, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Fragen.
Ja, gerne.
Herder-Korrespondenz-Chefredakteur Stefan Ort im Gespräch mit dem Theologen Jan Lofelt. Die Links zu dessen Artikel in der aktuellen Herder-Korrespondenz als auch zu seinem Buch findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wie immer freuen wir uns über eure Gedanken und Kommentare. Meldet euch gern über Instagram oder Facebook bei uns. Und um nichts zu verpassen, abonniert uns bitte im Podcast-Player eures Vertrauens und empfehlt uns gern weiter. Vielen Dank auch schon mal für eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ort, Annika Schmitz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.